Ihr hört die Sendung Schule der Theologie auf novaradio.ch.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen in der Sendung Schule der Theologie. Heute geht es um die Ehe. Sicher wissen wir, dass es 7 Sakramenten gibt, und zwar Taufe, Firmung, Eucharistie, eben die Ehe, Buße, Priesterweihung und Krankensalbung. Aber heute konzentrieren wir uns auf die Ehe. Als Scheidung gilt die juristische Auflösung einer Ehe. Scheidungen verändern die Bevölkerungsstruktur, also die Zivilstandsänderung, und beeinflussen direkt die Geburtenhäufigkeit in der Schweiz, wenn die meisten Geburten erfolgen noch immer im Rahmen der Ehe. Nach der Statistik hier in der Schweiz wurden im Jahr 2021 17.159 Ehen geschieden. Ich will hier aufzeigen, was überhaupt Ehe bedeutet und wie sie es aus der Kirche aus aussieht. Dazwischen werden wir immer eine Musikpause machen. Sie hören die Sendung, wie ich es gesagt habe, Schule der Theologie auf novaradio.ch. Aus dem Studio begrüßt sie Davor Novakovic. Die katholische Kirche versteht die Ehe als eine lebenslange Gemeinschaft von Mann und Frau. Die Ehe ist unter Getauften ein Sakrament, das sich die Eheleute selbst spenden, wenn sie vor dem zuständigen Pfarrer zu 2 Zeugen diesen lebenslangen Bund schließen. Der Ritus der Eheschließung wird Trauung genannt, da der Ehebund eine lebenslange Gemeinschaft und damit unauflöslich ist, kennt die katholische Kirche keine Ehescheidung. Allerdings ist es möglich, dass eine Ehe aus bestimmten Gründen annulliert wird. Auf diesen Punkt werde ich nicht eingehen. Nach katholischem Verständnis sind die Einzigkeiten und die Unauflöslichkeit der Ehe, die Offenheit für Kinder und das Eintreten für das Wohl des Partners wichtige Grundelemente einer Ehe. Nun, was sagt der Katechismus der katholischen Kirche zu den Sakramenten der Ehe? Im Artikel 1601 steht: Der Ehebund durch den Mann und Frau unter sich die Gemeinschaft des ganzen Lebens begründen, welche durch ihre natürliche Eigenart auf das Wohl der Ehegatten und auf die Zeugung und die Erziehung von Nachkommenschaft hingeordnet ist, wurde zwischen Getauften von Christus, dem Herrn, zur Würde eines Sakramentes erhoben. Auch im Kirchenrecht, kanonischen Artikel 1055, Paragraph 1. Der nächste Punkt im Katechismus ist 1602. Die Heilige Schrift beginnt mit der Erschaffung des Mannes und der Frau nach dem Bilde Gottes und schließt mit der Vision der Hochzeit des Lammes. In der Offenbarung, Kapitel 19, Vers 9, dort steht es folgendes: Jemand sagt zu mir: Schreib auf, selig wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist. Dann sagte er zu mir: Das sind zuverlässige Worte, es sind Worte Gottes. Von ihrem ersten bis zum letzten Seiten spricht die Schrift von der Ehe und ihrem Mysterium, von ihrer Einsetzung und den Sinn, den Gott ihr gegeben hat, von ihrem Ursprung und ihrem Ziel, von ihren unterschiedlichen Verwicklungen im ganzen Verlauf der Heilsgeschichte, von ihrem aus der Sünde hervorgegangenen Schwierigkeiten und von ihrer Erneuerung im Herrn. 1. Korintherbrief, Kapitel 7, Vers 39. Im neuen Bund Christi und der Kirche. Was steht in der Bibel im 1. Korintherbrief, Kapitel 7, Vers 39? Eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei zu heiraten, wenn sie will, nur geschehe es im Herrn. Nun kommen wir zur die Ehe in der kirchlichen Lehrverkündigung. Im Konzil von Trient, es war zwischen 1545 und 1563, wird in Antwort auf die Reformation die Sakramentalität der Ehe und auf die alleinige Rechtszuständigkeit der Kirche auf die Ehe bestätigt. Das Wesen der Ehe wird auf den Tridentinum dogmatisch nicht näher vertieft. Wichtiger war für das Konzil die Einführung der kirchlichen Formpflicht als Gültigkeitsbedingung christlichen Ehen, verbunden mit dem Verbot der Gemeinehe und der Einführung kirchlicher Tauf- und Traumartikel, also Kirchenbücher, dort wo es geschrieben steht, wer mit wem und wann geheiratet wurde. Erst im 19. Jahrhundert führt die Auseinandersetzung mit dem Liberalismus und Säkularisierung zu einer verstärkten theologischen Reflexion für das Wesen der Ehe. Lehramtliche Aussagen über die Ehe finden sich unter anderem in den Enzykliken Agrarum Divinae Sapientiae 1880 und die Casti Connubii 1930. Das Zweite Vatikanische Konzil behandelt insbesondere in der Pastoralkonstitution Gaudium et Spes, dort kann man nachlesen im Nummer 47 bis 51 die Ehe. In Fortentwicklung der bisherigen Lehre setzt das Zweite Vatikanische Konzil neue Akzente. Unter Punkt 48 wird die Lebensgemeinschaft der Ehepartner betont und in die Definition der Ehe einbezogen. Weiterhin wird hier die eheliche Partnerbeziehung als Wege der Christusbegegnung und als personale Konstruktion des neuen Bundes betont. Soweit dies als Vorfrage zur Beurteilung der Möglichkeit einer Eheschließung oder der Wirksamkeit einer Ehe eines Katholiken notwendig ist, hat die römisch-katholische Kirche auch die Notwendigkeit etwaiger Vorehe zwischen Nichtgetauften oder zwischen Nichtkatholiken zu beurteilen, die der kirchlichen Jurisdiktion grundsätzlich nicht unterstehen. In der nachkonziliaren kirchlichen Ehegesetzgebung wurde die Formpflicht des katholischen Kirchenrechts für nichtkatholische Christen nicht mehr als Kriterium für die Gültigkeit der Eheschließung vorausgesetzt. Bis 2010 waren auch Katholiken von der Formpflicht ausgenommen, die aus der katholischen Kirche ausgetreten waren. Letzteres führte zu sehr komplizierten Fallkonstellationen und wurde deshalb im Mutu proprio onimum in mentem vom Papst Benedikt XVI. Wieder abgeschafft. Nun machen wir hier eine kurze Musikpause. Nun kommen wir der Spender des Sakraments der Ehe ein bisschen näher unter die Lupe zu nehmen. Nach in der katholischen Kirche herrschender Auffassung sind Spender des Ehesakramentes die Eheleute selbst. Die Frage nach dem Spender des Sakraments der Ehe ist jedoch kontrovers und gibt folgenden Meinungsstand. A. Es gibt einen menschlichen Spender des Ehesakramentes. A.1. Die Eheleute spenden sich selbst das Sakrament der Ehe. A.11. Der Priester oder Diakon ist nur qualifizierter Zeuge. A.1.2. Die priesterliche oder diakonale Mitwirkung ist Gültigkeitsbedingung. A.2. Der Priester oder Diakon spendet das Sakrament der Ehe. B. Es gibt keinen menschlichen Spender der Ehe. Christus allein macht den Ehebund zum Sakrament. Nach herrschender Auffassung in der katholischen Kirche sind die Brautleute selbst die Spender des Ehesakramentes, eben wie im Punkt A.1.1 gehört. Die Auffassung im Punkt A.1.2 wurde nur vereinzelt, die Auffassung A.2 wurde in der älteren Liturgie die Auffassung Punkt B wird wohl nur vereinzelt von Lüdicke vertreten, wobei anzumerken ist, dass letztlich immer Christus als Spender des Sakramentes gilt. Nach der herrschenden Meinung in der orthodoxen Kirche gilt im Punkt A2, das heißt, der Priester bzw. der Bischof ist der Spender des Ehesakramentes. Nun die Sakramentalität der Ehe in Problemfällen. Nach katholischem Verständnis ist jede Ehe zwischen Getauften ein Sakrament, also auch dann, wenn diese evangelisch oder aus der katholischen Kirche ausgetretenen sind und auch dann, wenn die Ehepartner dies nach ihrem eigenen Verständnis nicht so verstehen. Sieht man mit der herrschenden Lehre in der Eheleute selbst die Spender des Ehesakraments, so verlangt die allgemeine Sakramentenlehre zur Wirksamkeit der Spendung eines Sakraments die Absicht zu tun wie die Kirche. Der heilige Papst Johannes Paul II. Führte in seiner Enzyklika Familiaris Consortio aus dem Jahr 1981 folgendes aus, unter Punkt 68 nachzulesen. Das Sakrament der Ehe hat vor dem anderen dies Besonderheit. Es umfasst als Sakrament eine Wirklichkeit, die bereits in der Schöpfungsordnung vorliegt. Es ist derselbe Ehepunkt, den der Schöpfer im Anfang begründet hat. Wenn sich ein Mann und eine Frau daher entschließen, die Ehe im Sinn dieses Schöpfungsplanes miteinander einzugehen, das heißt, sich durch ihr unwiderrufliches Eheversprechen für ihr ganzes Leben zu einer lebenslangen Liebe und einer unbedingten Treue zu verpflichten, dann ist in diesem Entschluss tatsächlich, auch wenn nicht ganz bewusst, eine Haltung tiefen Gehorsam vor dem Willen Gottes enthalten, die es ohne seine Gnade nicht geben könnte. Sie befinden sich deshalb bereits auf einem wirklichen Heilsweg, denn die Feier der Sakramentes und die unmittelbare Vorbereitung hierauf ergänzen und zu einem Ziel bringen können, da ja die rechte Absicht vorliegt. Weiter geht es dann noch der Umstand allein, dass in die Bitte um kirchliche Entrauung auch gesellschaftliche Motive mit einfließen, rechtfertigt deshalb noch nicht eine eventuelle Ablehnung von Seiten der Seelsorger. Hinzu kommt, wie das Zweite Vatikanische Konzil lehrt, dass die Sakramente schon durch die liturgischen Worte und Riten den Glauben näher und stärken, jenen Glauben, mit den Brautleute bereits durch ihre rechte Absicht zuzustreben, dem Christi Gnade sicher weitere Hilfe und Stütze finden wird. Was ich hier nicht tiefer eingehen werde, ist, dass es auch eine Verlobung gibt oder dann ein Jahr oder einige Kurse zur Eheschließung durch einen Priester, also im Sechs-Augen-Gespräch, noch zu führen sind. Aber eben auf diese Punkte werde ich nicht eingehen. Noch kurz vor der Pause Folgendes. Dies wird auf alle Getaufte angewandt, weder die fehlende Kenntnis der Sakramentalität, noch eine mangelnde Kirchlichkeit, noch ein mangelnder Glaube, sondern nur die formelle positive Zurückweisung der Sakramentalität der Ehe. Durch einen nicht-katholischen Getauften schlössen die Sakramentalität aus. Daraus folgt, dass nur in diesem Fall ein Unwirksamkeitsgrund gemäß kanonischem Recht, Artikel 1101, Paragraf 2, Ehenichtigkeitsgrund vorliegt. Nun machen wir eine Musikpause. Ziele der Ehe. Gehen wir nach der Musikpause weiter. Der Kanon der katholischen Kirche, also CIC, vom Jahr 1917 schreibt im Artikel 1013 Paragraph 1 folgendes: Nannte als einstrangiger Zweck der Ehe die Zeugung und Erziehung von Nachkommenschaft und als zweitrangig Zwecke die gegenseitige Hilfe und die Abhilfe gegen die Beharrlichkeit. Die neue personalisierte Perspektive spätestens seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil findet sich im CIC, also CIC ist das Kirchenrecht, von 1983 in einer Neuakzentierung seinen Ausdruck. Das Wohl der Ehegatten und die Zeugung und die Erziehung von Nachkommenschaft werden ohne ausdrückliche Angaben eines Hierarchieverhältnisses angeführt. Kanon Artikel 1055 Paragraph 1. Das Wohl der Ehegatten wird zuerst genannt. Die Eigenschaften der Kirche. Im kanonischen Recht 1056 heißt es, die Weseneigenschaften der Ehe sind die Einheit und die Unauflöslichkeit, die in der christlichen Ehe im Hinblick auf die Sakramenten einer besonders festigten erlangen. Einheiten und Unauflöslichkeit gelten dabei als Wesenseigenschaften einer jeden Ehe, nicht nur der Ehe zwischen Katholiken. Einheit der Ehe meint, dass eine Ehe nur zwischen jeweils einem Mann und einer Frau bestehen kann und nicht nach neuester Einschätzung, dass alle heiraten können wild durch untereinander. Und es ist ein bisschen verblüffend, dass nicht einige Bischöfe das wissen bzw. wissen sollten, aber es nicht ausdrücklich sagen, sondern nach dem Mainstream gehen, was einfach nicht richtig ist, denn der Gottesplan sieht keine andere Ehe als zwischen einem Mann und einer Frau. Denn widerspricht sowohl die Gleichsetzung synchrone als auch die zeitlichen nachfolgenden sukzessive Doppel- oder Mehrehe, was es auch in einigen Gemeinschaften unter den Amish People gibt, beziehungsweise erzkonservativen Protestanten. Die Unauflöslichkeit der Ehe betrifft das rechtliche Eheband der Eheleute. Davon ist die tatsächliche, vorübergehende und dauerhafte Trennung bei bleibenden Ehebund. Kanon 1151 bis 1155 zu unterscheiden. Von der rechtsgestalteten Auflösung des Ehebandes ist die Ehenichtigkeit, auch Eheannullierung, zu unterscheiden. Nur ganz kurz die Unauflöslichkeit. Die Unauflöslichkeit der Ehe gilt nach kanonischem Recht 1141 absolut nur für den Fall der Gültigkeit vollzogenen und sakramentalen Ehe. Das heißt, auch eine gültige, geschlossene Ehe kann aufgelöst werden, wenn sie entweder nicht vollzogen wurde oder in Ausnahmefällen zugunsten des Glaubens bei Glaubensübertritte eines Partners, wenn es sich nicht um eine nicht sakramentale Ehe zwischen Ungetauften handelt, selbst wenn sie vollzogen wurde. Ungetaufte Geschiedene können keine neue gültige Ehe mit einem katholischen Partner eingehen, weil sie durch die zivile Trauung von der Natur der Ehe her gebunden sind. Seelsorge und Vorbereitung zur Eheschließung. Eben wie gesagt, hier werde ich nicht die Verlobung etc. tiefer eingehen. Die Brautleute sollen entsprechend dem kanonischen Recht 1063 bis 1072 auf die Ehe seelsorgerisch vorbereitet werden. Katholiken, die das Sakrament der Firmung noch nicht empfangen haben, sollen sich vor der Eheschließung firmen lassen. Das kann man im Artikel 1065 Paragraph 1 nachlesen. Den Brautleuten wird dringend empfohlen, zur Beichte und zur Kommunion zu gehen. Im gleichen Artikel Paragraph 2. Vor der Eheschließung muss feststehen, dass der Gültigkeit und das erlaubte Eheschließung nichts im Wege stehen. Artikel 1066 des Kirchenrecht. Dazu wird ein Brautexamen 1067 Artikel des CIC durchgeführt. Das Ergebnis des Brautexamens wird in Deutschland oder auch in anderen Ländern im Ehevorbereitungsprotokoll festgehalten. Etwaige Ehehindernisse müssen von Gläubigen mitgeteilt werden im kanonischen Recht 1069. Und nun zum Schluss nur etwas von meiner Seite. Im Bibel steht zwar, dass Jesus den Aposteln gesagt, was ihr bindet, das wird im Himmel gebunden werden, was ihr scheidet, wird hier geschieden werden, beziehungsweise das ist das Sakrament der Buße. Aber Gott hat auch gesagt, was Gott zusammengeführt hat, kann der Mensch nicht scheiden. So, liebe Zuhörer, hier haben Sie einen kleinen Einblick in die Sakramente der Ehe gesehen. Daher bitte ich Sie, wenn Sie sich vorbereiten auf die Ehe, gut miteinander zu sprechen und nicht von vornherein zu sagen, ja, das werden wir schaffen. Denn jede Ehe wird eine Krise bekommen. Aber leider werden heute viel zu viel schnell Ehe geschieden. Aus gleich welchem Grund, da möchte ich niemanden zu nahe kommen. Aber man soll sich wieder aufraffen und das Wichtigste ist, man muss Jesus in seiner Mitte haben. Denn die Eheleute werden immer zu dritt geführt, zwischen Mann, Frau und Jesus und dann auch die Kinder. So, Sie haben die Sendung Schule der Theologie gehört. Aus dem Studio verabschiedet sich Davor Novakovic.